Deutschlandfunk, Information und Musik.
Und jetzt blicken wir zurück vor genau 50 Jahren, die Zeit des Nordirland-Konflikts. Am 30. Januar 1972 gehen im nordirischen Londonderry tausende Demonstranten auf die Straße. Der irisch-katholische Teil der Bevölkerung protestiert gegen die britische Regierung, genauer gegen ihre damals gängige Praxis, vermeintliche Sympathisanten der paramilitärischen Organisation Irisch-Republikanische Armee ohne Gerichtsverfahren inhaftieren zu können. Im Verlauf des Protests erschießen britische Fallschirmjäger 14 junge Männer, angeblich aus Gegenwehr. Augenzeugen erinnern sich.
Ich hörte die Leute hinter mir schreien, Jesus, Jesus, sie schießen. Und die Panik war schrecklich. Die Schreie der Menschen, sie fielen hin. Andere rannten über die am Boden liegenden hinweg.
Mein Bruder Michael wurde ermordet, 13 andere ebenso. Und 14 weitere sollten auch ermordet werden. Das muss die britische Regierung anerkennen. Bloody Sunday war Mord.
Dieser 30. Januar 1972 geht als Bloody Sunday, als blutiger Sonntag in die Geschichte ein. Vor der Sendung habe ich den Konflikt- und Friedensforscher Bernhard Moltmann gesprochen, der zu der Zeit Student der Politikwissenschaften war. Und ich habe ihn gefragt, wie haben Sie damals die Nachrichten aus Londonderry wahrgenommen?
Ich habe die Nachricht gar nicht wahrgenommen, weil ich mich zu dem Zeitpunkt am anderen Ende der Welt, nämlich in Brasilien, befand, um dort im Archiv zu meiner Dissertation, zu meiner Doktorarbeit zu forschen. Ich bin allerdings 1977 dann in Londonderry gewesen, zu einer Konferenz, wo es um die Möglichkeiten kirchlicher Friedensarbeit im Nordirland-Konflikt ging. Und der Gastgeber war damals Bischof Edward Daly, der als Gemeindepfarrer eine ganz wichtige Rolle eben am Bloody Sunday gespielt hat. Er selber ist zu einer Ikone der Bilder aus dem Bloody Sunday geworden, weil er mit einem blutigen weißen Handtuch vorweg lief und hinter ihm Männer, die einen verwundeten Jungen auf dem Arm trugen. Und damit wollten sie die britischen Soldaten bewegen, mit der Schießerei aufzuhören. Und dieses Bild ist sozusagen eine der Ikonen dieses schrecklichen Tages geworden. Und als ich damals in der Stadt war, also 5 Jahre nach dem Geschehen, war das für mich ja ein Sprung in eine ganz andere Welt. Eine Stadt, die etwa 80.000 Einwohner hat, gezeichnet von den Auseinandersetzungen, von der Teilung der Wohngebiete zwischen den protestantischen Teilen der Bevölkerung, der katholischen, den massiven Absperrungen überall, den Betonmauern, den Wachtürmen, die überall aufgerichtet waren. Ja, es war eine absurde, fast schreckliche Situation, in die man da als Besucher von außen kam.
Der Bloody Sunday, der war spürbar und der Bloody Sunday war Mord, sagte ja einer der Augenzeugen. Wir haben es eben im O-Ton gehört. Eine erste Untersuchung noch im selben Jahr, also wir sprechen vom Jahr 1972, das sogenannte Vigery-Tribunal, das entlastete das Militär. Hat man schon damals gewusst, wie verblendet dieses Ergebnis war?
Schon 2 Tage nach dem Vorgang selbst wurde im Unterhaus von Edward Heath, dem damaligen Premierminister, die Einsetzung dieser Kommission unter dem Vorsitz von Lord Vigery bekannt gegeben. Und innerhalb von 3 Monaten war dieser Bericht erstellt worden. Und der lief genau auf das hinaus, was Sie gesagt haben, dass die Soldaten eben bekundet hätten, sie seien angegriffen worden aus den Reihen der Demonstranten und hätten sich nur zur Wehr gesetzt. Das konnten aber diejenigen, die dabei gewesen waren, und es waren ja sehr viele Menschen dabei gewesen. Und ab Anfang der 70er Jahre waren Fernsehberichte dabei und die haben die Bilder aufgezeigt und eben über die Welt transportiert. Und da konnte man ja sehen, was tatsächlich passiert war. Sodass eben dieser Bericht zwar dann abgeschlossen wurde und die Soldaten sich zunächst freigesprochen fühlten, entlastet fühlten, aber das Misstrauen gegenüber dieser Art von Beschlussfindung, das war natürlich weit verbreitet und ließ sich dadurch nicht beseitigen.
Allein der Fakt, Fallschirmjäger zur Absicherung einer Demonstration einzusetzen, dann Protestierende, die in den Rücken getroffen wurden, Dutzende Schüsse, die fallen, obwohl das Feuer eingestellt werden sollte, da stellten sich doch eigentlich schon früh Fragen.
Ja, der Einsatz des Militärs geht darauf zurück, dass die nordirische Polizei selber überhaupt nicht mehr in der Lage war, schon in dem Jahr davor die öffentlichen Unruhen in Schach zu halten. Und seit 2 Jahren war ja die britische Armee in Nordirland bereits im Einsatz. Ein Einsatz, der dann erst zu Beginn dieses Jahrhunderts dann endlich gültig beendet worden war. Als die britischen Soldaten kamen, waren sie zunächst begrüßt worden, auch von der katholischen Bevölkerung, weil die Menschen dachten, nun hört die Willkür der unionistisch geführten lokalen Polizei auf. Aber mehr und mehr verstrickten sich eben die britischen Soldaten in die Auseinandersetzungen und wurden ein Teil der Verteidigung der unionistischen Staatsmacht.
Der Bloody Sunday war ein Wendepunkt im Nordirland-Konflikt. In welche Richtung?
Ja, in welcher Richtung? Das ist, es gibt mehrere Richtungen, wie immer in diesem Konflikt. Er hat zum einen die Segregierung der beiden Bevölkerungsgruppen, die in Nordirland recht und schlecht, ich würde sagen eher schlecht miteinander lebten, massiv verstärkt. Auf der einen Seite eben die unionistisch orientierte Teil der Bevölkerung, die an den Bindungen nach Großbritannien festhalten, und auf der anderen Seite die nationalistisch orientierte Bevölkerungsgruppe, die die Einigung mit der Republik Irland anstrebt. Das hat sich massiv verfestigt. Zweitens hat sich das Gewaltpotenzial in der Auseinandersetzung seit dem Bloody Sunday erheblich erhöht. Das Jahr 1972 war das blutigste Jahr der Auseinandersetzungen. Es sind ja fast 500 Menschen in dem Jahr ums Leben gekommen und 2 Drittel von denen waren Zivilpersonen. Eine Zahl, die dann in den folgenden Jahren nicht mehr in der Höhe erreicht wurde. Und das Dritte ist, es hat ja fast so ein Widerstandswillen, der auch ein Friedenswillen geworden ist, in diesem Moment eingesetzt, weil eben der Kampf um Rechtmäßigkeit, um Wiederherstellung von Recht und Frieden von den Menschen getragen wurde und das letztlich wir heute nach 50 Jahren genauer über den Bloody Sunday und die Ereignisse Bescheid wissen, ist zurückzuführen auf den Einsatz von Angehörigen und Hinterbliebenen, die keine Ruhe gegeben haben, die ständig wieder Petitionen gestartet haben, die ständig zu den Politikern gegangen sind, die auch vor dem Beginn des Friedensprozesses in der Mitte der 90er Jahre darauf gedrungen haben, dass dieses Thema nicht von der Tagesordnung verschwindet. Und das ist ein Motor gewesen, der eigentlich bis heute angehalten hat.
Genau, es sollte viele Jahre dauern nach dem Bloody Sunday bis 1998, um den Nordirland-Konflikt im sogenannten Karfreitagsabkommen zu beruhigen. Und erst vor nicht allzu langer Zeit, also 2010, hat der damalige britische Premierminister David Cameron die Geschehnisse am Bloody Sunday für ungerechtfertigt erklärt.
What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. On behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
Eine Entschuldigung also, 38 Jahre später, wie wurde dieses Sorry von Cameron aufgenommen?
Das wurde von der Bevölkerung in Derry sehr klar und deutlich wahrgenommen. Die Rede aus dem Unterhaus wurde auf einer großen Leinwand in der Stadt übertragen. Und die Leute konnten sehen, dass es dem britischen Premierminister ernst war, mit seiner Entschuldigung.
Grundlage dafür war der sogenannte Savile Report, der nach anhaltendem Protest der Hinterbliebenen in Auftrag gegeben worden war.
Ja, genau dieses Gremiums, was noch von Tony Blair eingesetzt worden war, im Rahmen des Friedensprozesses, um insgesamt zur Herstellung eines Rechtsfriedens beizutragen. Der Akt der Entschuldigung wurde ernst genommen. Die britische Armee hat sich auch hinter diese Entschuldigung gestellt und hat sich auch verantwortlich erklärt für die Untaten, die damals passiert worden sind. Was allerdings nicht geschehen ist, und das ist eigentlich die Unruhe, die bis heute anhält, ist, dass gerichtliche Verfahren gegen die Verantwortlichen damals nur sehr zögerlich in Gang gekommen sind und nur in 2 Fällen zu einer Anklage geführt haben. Und die Anklage ist dann, ja, zum Teil, weil dann die Angeklagten über 80 waren, teilweise während des Verfahrens gestorben sind, die sind dann im Sande verlaufen, sodass es eigentlich rechtliche Verurteilungen der Täter in dem Fall nicht gegeben hat. Und diese Unruhe hält eigentlich bis heute an und bestimmt auch das Gedenken jetzt, 50 Jahre danach, heute in Derry.
Der britische Premier, der aktuelle Boris Johnson, will per Gesetz die Amnestie für die ehemaligen Soldaten erreichen, denen Tötungsdelikte vorgeworfen werden. Also, wie Johnson selbst sagt, einen Schlussstrich ziehen. Nur ohne Strafverfolgung könne man Täter ermutigen, ihr Schweigen zu brechen und die Todesumstände und den Verbleib von Angehörigen aufzuklären. So argumentiert er zumindest. Wie bewerten Sie sein Agieren, seinen Vorstoß?
Ja, sein Vorstoß ist nicht so sehr auf Nordirland gerichtet, sondern richtet sich eher gegen Rechtsbrüche, die britische Soldaten in anderen Kriegen begangen haben, vor allem im Irak und in Afghanistan. Und dem britischen Premierminister sitzen die Veteranenverbände im Nacken, die verlangen, dass also Soldaten, wenn sie im staatlichen Auftrag handeln, nicht angeklagt werden können, weil sie gegen Rechtsgrundsätze verstoßen haben. Dass das ein Seiteneffekt auch für die Fälle von Nordirland hat, ist sozusagen ein positiver Effekt, den Boris Johnson dann gerne mitnimmt. Das wird in der nordirischen Diskussion das durchaus erkannt und ist nicht ohne Pikanterie, dass sowohl die unionistischen Parteien als auch die nationalistischen Parteien und die ungebundenen Parteien, also alle die, die in der gesetzgebenden Versammlung vertreten sind, die britischen Vorschläge ablehnen und sagen, es kann nicht angehen, dass Rechtsbrecher jetzt von irgendwelchen Vorwürfen durch eine Art Amnestie freigesprochen werden, während die Opfer und Hinterbliebenen auf eine Entschädigung warten, zumindest aber auf eine Klarstellung der Verhältnisse, wie sie damals waren. Denn erst wenn Schuld anerkannt wird, kann auch eine Entschuldung erfolgen. Und erst wenn eine Entschuldung erfolgt ist, dann kann im Grunde ein neuer Rechtsfrieden hergestellt werden.
Welche Lehren können wir aus diesem Beispiel Bloody Sunday für die Aufarbeitung von Konflikten ziehen?
Ja, das ist ein Problem, was ja nicht nur in Nordirland sich stellt. Das Gleiche erleben Sie im westlichen Balkan, vor allem in Bosnien-Herzegowina. Das Gleiche wird man wahrscheinlich in Syrien irgendwann zur Diskussion stellen müssen. Sie erleben es aber auch in Kolumbien. Wie schafft man Räume, in denen die Verletzungen zur Sprache kommen, anerkannt werden und Täter und Opfer sich wieder in die Augen sehen können? Das ist eine ganz große Herausforderung, für die es keine Patentlösung gibt.
Der Konflikt- und Friedensforscher Bernhard Moltmann im Deutschlandfunk. Wir haben gesprochen über 50 Jahre Bloody Sunday und die Folgen des Nordirland-Konflikts bis heute. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch.
Dankeschön, Herr Sinjavski.